Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Shikdem Usunolu unser Gast. Sie ist seit 2025 Geschäftsführerin und Direktorin des Grimme-Instituts und war zuvor viele Jahre in der Gaming-Branche tätig. Sie ist Diplom-Politologin und systemischer und Business-Coach. Liebe Frau Usunolu, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast im Podcast Werte und Leadership sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Frau Rexer. Ich freue mich sehr und danke für die Gelegenheit, dass wir uns heute zum Thema Werte und Leadership austauschen dürfen und können. Ein wahnsinnig spannendes, interessantes Thema, was ja immer wieder sehr, sehr aktuell ist und auch in unserer heutigen Zeit einer der wichtigsten Aspekte von Führung ist, gerade das Thema Werte.
Absolut. Ich freue mich sehr. Bevor wir gleich thematisch einsteigen, Sie sind Direktorin des Grimme-Instituts seit 1,5 Jahren. Was genau machen Sie da? Wie muss man sich das vorstellen? In aller Kürze.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil wir ja nicht nur den Grimme-Preis haben, was wir einmal im Jahr verleihen, was die meisten Menschen unser Institut eher mit dem Grimme-Preis in Verbindung bringen, sondern wir haben ja auch einen Grimme-Online-Award, was wir auch einmal im Jahr vergeben. Auch ganz spannend, gerade in unserer heutigen digitalen Zeitalter, wo es darum geht, zu schauen, was heißt überhaupt Qualitätsjournalismus, Qualitätspublizismus. Im digitalen Räumen und darüber hinaus haben wir auch unseren Mediendiskursbereich, wo wir Diskursräume schaffen für Herausforderungen der digitalen Medienwelt. Das sind drei ganz, ganz spannende Bereiche, wo es dann im Endeffekt darum geht, dass wir Qualitätsdiskursräume schaffen möchten und auch natürlich schaffen und auch genauer schauen, was heißt das überhaupt heute, die Medienwelt der Zukunft zu gestalten. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo die Medienwelt ja komplett in einem Umbruch sich befindet, ist das natürlich eine sehr, sehr, sehr spannende Herausforderung, diese Themen alltäglich mitgestalten zu können.
Sehr spannend. Frau Usunolu, was haben Sie uns an Werten, an Gegenständen mitgebracht? Mit was wollen Sie starten?
Ich habe ganz alltägliche Dinge mitgebracht, die mich, seit ich pendle, seit 1,5 Jahren, mein Alltags prägen. Das ist einmal meine Bahncard. Als Pendlerin braucht man das, weil ich zwischen Berlin und Mal pendle, aber auch beruflich quer durch die Bundesrepublik oder durch Deutschland unterwegs bin. Und mein Handy. Sie können sich das ja vorstellen, wenn man viel unterwegs ist, viel pendelt, dass man ja unbedingt halt nicht nur die Erreichbarkeit, genau, sondern die Verbindung braucht und mein sonnengelbes Notizbuch.
Ich betone da das extra bin ich sonnengelb. Sehr gespannt.
Genau, weil ich immer Notizbücher habe, die unterschiedliche Farben haben, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und jeder dieser Gegenstände erzählt natürlich einen Teil meiner Persönlichkeit, meine persönlichen Geschichte und steht natürlich auch für einen Wert, der auch mein Verständnis von Leadership besonders halt derzeit vor allem prägt. Verbindung, Zukunft gestalten und mein Notizbuch natürlich für Reflexion.
Mit was wollen Sie starten? Sollen wir mit der Bahncard starten? Da bin ich ja gespannt. Dafür, was steht das für Sie?
Also die Bahncard, da könnte man natürlich in erster Linie denken, dass es für Bewegung steht, für Verbindung. Verbindung steht es natürlich auch, aber für mich steht es halt besonders für Flexibilität, weil wir leben in einem Zeit, wo tiefgreifende Veränderungen stattfinden oder wie es immer so schön heißt, in einer Zeitenwende. Und gerade wenn man in einem Medienlandschaft unterwegs ist, tätig ist, ist natürlich sehr, sehr prägend. Die Digitalisierung, künstliche Intelligenz und vor allem auch die neuen Formen der Zusammenarbeit, die ja auch unsere Arbeitswelt, unsere Arbeitsweise seit Jahren grundlegend verändern. Und Führung bedeutet deshalb für mich in diesem Kontext nicht nur das Bestehende, die bestehenden Strukturen zu verwalten, sondern Führung bedeutet für mich, die Zukunft aktiv zu gestalten. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich interessant, auch sich immer wieder zu fragen, was brauchen die Führungskräfte von heute? Wie bereiten sie sich vor? Weil sich auf neue Situationen immer wieder einzustellen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und Veränderungen frühzeitig zu erkennen, weil es geht im Endeffekt darum, Chancen zu sehen, Transformation rechtzeitig einzuleiten und Menschen natürlich auf diesem Wege zu motivieren. Und dabei stelle ich mir immer wieder die Frage, welche Entwicklungen kommen auf unsere Organisation als nächstes zu? Wann ist der richtige Zeitpunkt für Veränderungen? Was brauchen die Teams? Was brauchen unsere Partner, unsere Gremien, um diesen Wandel auch aktiv mitzugestalten? Weil ohne die Partner, ohne die Stakeholder, ohne das Team kann man Wandel ja gar nicht produktiv und gut gestalten. Ja, und natürlich einer der wichtigsten Aspekte, wie schaffen wir halt Sicherheit in Zeiten der großen Unsicherheiten, in Zeiten von Transformationen.
Und um nochmal beim Bild der Bahncard zu bleiben, für Sie ist es also, Sie würden sozusagen kein Frühsparangebot 3 Wochen vorher buchen, sich fixieren auf einen Zug, sondern Ihnen ist wichtig auch zu sagen, okay, wenn sich die Zeiten so stark ändern, dann muss ich mal flexibel sein und vielleicht überraschend an einen anderen Ort fahren, den ich gar nicht gebucht habe vorher. Verstehe ich das richtig, das Bild?
Unbedingt, unbedingt, weil für mich bedeutet die Bahncard halt, was ist auch ein Symbol für gute Führung, welche Eigenschaften es mit sich bringt, weil das bedeutet die Verbindungsfähigkeit, Beziehungen aufbauen, Menschen zusammenbringen, die Flexibilität, offen für Veränderungen bleiben. Deshalb würde ich mir das 3-mal überlegen, ob ich einen Sparpreis vor 3 Wochen vorher buche und sich natürlich auf neue Situationen einzustellen, Mobilität im Denken, weil unterschiedliche Perspektiven einnehmen und neue und sich dann auf neue Wege einzulassen, neue Wege zuzulassen, Zukunftsorientierung. Das ist gerade in unserer Zeit und gerade wenn man ein so ein altrenommiertes Institut leitet, muss man immer wieder sich die Frage stellen, Entwicklungen frühzeitig erkennen und verantwortungsvoll zu gestalten. Also wann gehen wir die Entwicklungsprozesse an? Wann ist es an der Zeit, den nächsten Schritt anzugehen und dabei natürlich auch zu schauen, Vertrauen zu schaffen. Also und Vertrauen schafft man, im digitalen Zeitalter kann man sich jederzeit immer in digitalen Räumen treffen, aber Vertrauen schafft man aus meiner Sicht durch persönliche Begegnungen, Dialog und Verlässlichkeit dabei halt auch in den Vordergrund zu stellen und ja, und werteorientiert.
Und deswegen sind Sie viel unterwegs sozusagen.
Deswegen bin ich viel unterwegs, aber ich nehme mir natürlich auch die Zeit, vor Ort auch im Institut zu sein, weil das ist ja auch entscheidend, dass ich auch immer wieder den Kontakt und die Zusammenarbeit mit meinem Team pflege und auch das natürlich proaktiv mitgestalte. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Also die Bahncard steht deshalb für mich nicht, dass ich von A nach B komme, sondern eher ist ein Symbol für mich, die Bahncard, dass ich Menschen miteinander verbinde, Orientierung zu geben und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Also diese Mobilität, Flexibilität und das Verbinden.
Sagen Sie, Reisen und auch im Bild bleibend auch sozusagen das, was Sie beschrieben haben, die Zukunft gestalten, die sich ja so schnell verändert. Das sind 1000 Entwicklungen, passieren ja gleichzeitig. Künstliche Intelligenz kommt ja wirklich so wie so ein Knall rein in jeden Bereich der Gesellschaft. Das ist doch auch wahnsinnig anstrengend, diese Zukunft zu gestalten. Oder wie erleben Sie das in Ihrer Führungsrolle?
Es ist auf der einen Seite anstrengend, aber das Anstrengende empfinde ich gar nicht, das im Hier und Jetzt zu gestalten, sondern das Anstrengende ist, gerade im KI-Zeitalter entwickelt sich alles so schnell, so rasant. Ja. Wir wissen ja nicht mal heute, wo wir in einem Jahr stehen werden. Und da wirklich die Grundlagen heute so zu legen, dass wir in einem Jahr nicht überrascht werden und dass wir als Medieninstitut diese Entwicklung mitgestalten können oder wenn wir es nicht mitgestalten, zumindest die Diskursräume dafür zu öffnen, dass wir halt auch draußen die Menschen, eine breitere Öffentlichkeit in diesen Diskurs mit begleiten können. Das ist eher die Herausforderung, da die Pfeiler heute so zu einzuschlagen, dass das dann halt wirklich in einem Jahr, dass wir dann sagen können, ja, das war genau der richtige Weg.
Es wird ja viel diskutiert über Themen wie Echokammern oder bestimmte Blasen, wo sich Menschen von gleichen Meinungsspektren zusammenfinden und gar nicht mehr so mobil sind, wie sie es beschreiben, sozusagen in dem Wunschbild mobil zu sein und miteinander ins Gespräch zu kommen. Was kann man machen, um diese Diskursräume zu öffnen, um wieder mehr miteinander ins Gespräch zu kommen, auch vielleicht mit anderslautenden Meinungen und anderen Gruppen?
Ja, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, weil Algorithmen, Echokammern, wie Sie es ja auch gesagt haben, und die Communities, in denen wir uns bewegen, da sind wir in einer Bubble drin und wir tauschen uns in dieser Bubble, die Algorithmen bedienen unsere Bubble und auch vor dem Hintergrund ist es, wir Menschen und vor allem auch die Demokratie, wir leben ja alle von der Vielfältigkeit. Von Meinungsvielfältigkeit, von Perspektivenvielfältigkeit. Und hier ist es natürlich auch entscheidend, dass wir auch zum Beispiel auch als Grimme-Institut auch uns Tools, Formate überlegen, wie wir auch Menschen darin begleiten, dass sie aus ihren Echokammern rauskommen, dass sie die Perspektivenvielfalt sehen. Da sind halt unsere Grimme-Preise mit unserem Grimme Online Award, aber auch mit unserem Grimme-Preis ganz, ganz wichtige Tools, weil wir jedes Jahr nicht nur diese Preise geben, sondern auch Kriterien mit kommunizieren im Kontext von Medienqualität. Und für mich ist es halt auch wichtig, auch zu schauen als Führungskraft und auch als Leiterin eines Medieninstituts auch zu schauen, zu recherchieren, auch die Entwicklung zu beobachten, damit wir auch sehen können, wo geht die Reise hin, wo geht die Entwicklung hin und wie können wir unsere Arbeit auch für die Zukunft gestalten. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich liebe digitale Tools, die erleichtern meinem Arbeitsalltag enorm. Mhm. Aber auch da, das wirklich kritisch zu hinterfragen und kritisch zu reflektieren und auch sowohl die Chancen, aber als auch die Herausforderungen, damit zu lernen, umzugehen, sowohl in dem internen Arbeitskontext, als auch natürlich mit den Partnern, wenn wir neue Projekte angehen, da auch wirklich mal zu gucken, wie können wir das gestalten. Deshalb ist zum Beispiel mein Handy, was ja für die digitale Welt steht, auch ein ganz, ganz wichtiges Arbeitsinstrument und ich sehe das wirklich als ein Arbeitsinstrument an. Und für mich steht zum Beispiel so ein Handy auch als so sinnbildlich für ein lebenslanges Lernen. Weil mit Handys telefonieren wir ja nicht nur, also ich zumindest nicht und frage nicht nur meine E-Mails ab, sondern für mich steht halt symbolisch jetzt mein Handy auch für digitale Transformationsprozesse, für digitale Entwicklungen und auch natürlich auch für die Möglichkeit, wie verändert sich permanent die Technologie? Weil was heißt das für uns im Umkehrschluss für unsere Arbeitswelt? Wir sind immer wieder konfrontiert mit neuen Möglichkeiten, die ja gefühlt nahezu tagtäglich entstehen. Und als Führungskraft reicht es halt deshalb nicht aus meiner Sicht aus, sich nur auf die eigenen Erfahrungen oder das bisherige Fachwissen zu verlassen, sondern gute Führung bedeutet für mich, neugierig zu bleiben, offen für das Neue zu sein und sich natürlich auch kontinuierlich mit der zukünftigen Entwicklung auseinanderzusetzen, weil welche Technologien schaffen echten Mehrwert, welche Veränderungen sind für unsere Organisation relevant, welche Kompetenzen werden halt unsere, also meine Kollegen und Kollegen, mit denen ich tagtäglich arbeite, welche Kompetenzen benötigen sie und natürlich auch zu hinterfragen, wie gestalten wir Digitalisierung so, dass sie den Menschen dient und nicht umgekehrt.
Und welche Formate nutzen Sie am Handy zur, weil Sie gesagt haben, ist auch für Sie ein Tool für die Weiterbildung. Haben Sie da spezifische Formate, keine Ahnung, Hörbücher, Podcasts, also Medienportale, was nutzen Sie da? Gibt es dann
Also ich habe natürlich, Podcast höre ich natürlich regelmäßig und ich habe natürlich halt auch eine KI drauf, die ich nutze, sogar zwei verschiedene Tools, weil ich auch, wenn wir über die KI reden und wie man KI einsetzt, möchte ich auch verstehen, wie sie funktioniert. Deshalb habe ich auch zwei unterschiedliche KI-Apps auf meinem Handy und also unabhängig von dem ganzen Microsoft Office-Paket von Outlook über Excel und sonst dergleichen habe ich auch verschiedene Kommunikationstools, wo ich dann halt auch schnell mal eine Nachricht schicke und natürlich auch Recherchen oder auch, wir sind ein Medieninstitut, so dass ich auch verschiedene digitale Online-Newsletter da habe und auch Newsrooms habe, wo ich dann immer wieder mich up-to-date halte.
Sie haben es KI erwähnt, aber auch die traditionellen Medien, die ja auch auf Ihrem Handy eingehen. Wie glauben Sie denn, dass KI, ist jetzt eine große Frage, die Medienwelt verändern wird? Meine Sorge ist so ein bisschen, dass dann am Schluss alles über Ihre zwei Apps läuft sozusagen und die sich das von den anderen zieht. Wie können Sie da ein bisschen Licht in diesen Nebel? Bei mir ist es so ein bisschen Nebel. Was passiert da? Wie wird sich das entwickeln? Wie ist Ihr Blick drauf?
Also ich glaube, dass wir in ein, zwei Jahren, wahrscheinlich eher in zwei Jahren, alle unseren eigenen KI-Assistenten haben werden, die wir dann, wenn wir Glück haben, selber füttern können und mit unseren eigenen Tools, mit unseren eigenen Unterlagen, Dokumenten und so weiter und dann nur sagen, ich brauche jetzt die und die Präsentation, bitte erstell mir das so und so, was ja einige KIs ja schon mittlerweile machen. Also wenn man einfache Präsentationen macht, muss man einige Informationen füttern und dann passiert es. Aber ich finde es viel, viel herausfordernder, dass die KI ja sich Online-Tools bedient, also von Verlagshäusern, von Publizisten, Journalisten und so weiter, die die Informationen, Nachrichten in der Vergangenheit erstellt haben und die wie selbstverständlich von der KI genutzt wird, ohne dass diese Personen, die diese Nachrichten erzeugt haben, die diese Nachrichten produziert haben, deren halt geistiges Eigentum das ist, ohne dass die halt davon einen Mehrwert haben.
Stimmt, also, ja.
Das wird die größte Herausforderung der nächsten zwei, drei Jahre sein, gerade für die Medienwelt. Und auf der anderen Seite nutzen wir das. Und die zweite Herausforderung, was ich sehe, ist, dazu gab es ja auch verschiedene Studien, die ich sehe, ist die Quellenangaben. Also welche Quelle nutzt die KI? Und wenn man dann auch schreibt, bitte gib die Quelle an, aus dem du das oder jenes halt diese Information dir gezogen hast, dann werden Quellen angegeben, aber bisher, was ich so erlebt habe, ist, dass so 30% der Quellen gar nicht so in der Form stimmen. Also das ist auch eine Herausforderung, wenn man sich die Information nur über die KI holt. Und natürlich die Perspektivenvielfalt fällt weg. Die KI recherchiert für dich, sagt die Quellen und dann kannst du das nehmen. Aber wenn wir jetzt recherchieren, werden uns unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Seiten angezeigt, so dass wir halt die Vielfalt uns selber durchlesen können. Ich glaube, dass das im KI, wenn wir dann in Zukunft über KI recherchieren, über KI unsere Antworten einholen, auch dieser Aspekt wegfallen wird. Und die Frage ist, wie gestalten wir das, dass wir genau diese Perspektivenvielfalt erhalten im KI-Zeitalter? Was braucht es? Was braucht es an politische Rahmenbedingungen? Was braucht es halt für die Medienwelt und wie können wir auch Journalisten, Redakteure etc. so schützen, dass deren Gedankeneigentum, deren Werke da nicht im KI, Entschuldigung meine Ausdrucksweise, aber im KI-Sumpf verschwinden.
Ja, absolut.
Und dass diese Menschen gar nicht als Quelle oder als Person oder als Produzierende diese Werke gar nicht mehr so genannt werden.
Ja, weil die werden ja dann irgendwann sozusagen auch diese Quellen austrocknen, weil wenn man die nicht nährt und gießt, dann kommt ja auch nichts mehr.
Genau.
Das heißt, wir steuern ja so ein bisschen dann auf so ein Meinungsmonopol zu, ohne dass wir es bewusst sind. Ist das richtig?
Ja. Ja, den Eindruck habe ich auch, aber ich bin da sehr, sehr optimistisch und sehr zuversichtlich, wenn wir halt, ich glaube, wir brauchen halt eine andere Aufklärung und wir brauchen eine Aufklärung, nicht nur was Medienbildung in Schulen heißt, sondern auch Medienbildung für Erwachsene, ja. Weil wir Erwachsene nutzen das alles auch. Und gerade für die Arbeitswelt wird es auch spannend sein, weil die KI wird auch die Junior Kräfte, Juniorplätze und so weiter abschaffen können. Aber wir bräuchten dann trotzdem erfahrene Senior. Woher holen wir uns die Seniorkräfte, wenn wir die Juniorkräfte durch KI ersetzen? Also da sind schon ganz viele Fragezeichen, wo wir Antworten finden müssen und auch wo wir das auch ganz offen gestalten müssen. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, es muss um den Menschen gehen. Und es kann nicht sein, wir schaffen jetzt Arbeitskräfte ab, weil das günstiger für uns dann in der Produktion, in der Entwicklung etc. ist, sondern es muss wirklich mit dem Menschen zusammengestaltet werden. Weil sonst wird es uns in einigen Jahren auf die Füße fallen.
Ja, absolut. Und es sind ja auch ein paar, Sie haben es gerade angesprochen, auch rechtliche Fragen offen. Also wie ist es mit dem Urheberrecht?
Genau.
Aber auch andere Dinge. Welche Berufe soll KI nicht übernehmen dürfen? Vielleicht gibt es ja ein paar, die man schützen musste. Aber das findet nicht so richtig statt im politischen Diskurs, oder? Wie ist Ihr Eindruck da?
Also bisher erlebe ich das so in der Form nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass die Politik auch da sensibilisiert werden muss und auch, also wenn wir über Demokratiestärkung reden, wenn wir über digitale Souveränität reden, dann muss auch in Deutschland die Medienvielfalt erhalten bleiben. Die Unabhängigkeit der Medien und auch natürlich diese vielfältige Medienlandschaft, die wir hier haben. Das ist ja ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Und da gilt es wirklich zu schauen, wie können wir das so heute schon sichern. Da sind wir auch ein bisschen zu spät, aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Podcast. Aber das ist ein Auftrag an uns als Gesellschaft. Also das ist nicht nur ein Auftrag an die Medien, ans öffentliche Rechtliche oder an private Medieneinrichtungen oder, sondern das ist ein gesellschaftspolitischer Auftrag. Und da müssen wir auch Lösungen finden gemeinsam.
Gibt es was der einzelne Mensch tun kann?
Bewusster mit KI umgehen, bewusster mit, also wirklich zu schauen, was sind meine Informationen, die ich da bekomme, das zu hinterfragen, immer wieder nachzufragen, weil wir werden alle KI einsetzen. Also das ist nicht, weil es hat ja auch Vorteile. Es ist ja nicht so, dass man das alles verteufeln muss. Es kann ja auch in vielen Punkten Arbeitserleichterung mitbringen, Effizienz mitbringen und so weiter. Mm. Aber wir müssen dann halt gucken, wie befähigen wir Menschen, neue Wege auszuprobieren und ihre eigenen Kompetenzen zu entwickeln und auch eine Orientierung in technologischen Fragen zu geben, aber auch gleichzeitig dabei halt die eigene Souveränität beizubehalten, die eigene Verantwortung zu behalten und nicht über eine KI die Information zu bekommen und zu sagen, ah, das ist das und das nehme ich, sondern immer wieder zu hinterfragen, immer wieder zu reflektieren und immer wieder halt auch zu schauen, ist es wirklich das, was ich haben möchte? Sind das die Ergebnisse, die ich haben möchte?
Ja, ja. So, jetzt haben wir gesprochen über die Bankcard, wir haben gesprochen über das Handy, jetzt fehlt noch das gelbe Notizbuch. Was steckt da dahinter?
Das ist, also vor allem ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich halt auch, ich bin in einem analogen Zeit groß geworden, dieses Haptische ist für mich auch ganz wichtig und obwohl ich mich tagtäglich wirklich mit digitalen Technologien oder künstlicher Intelligenz etc. beschäftige, ist es für mich ganz wichtig, auch diesen analogen und auch diese analogen Tools, obwohl ein Notizbuch vielleicht nicht in erster Linie ein Tool ist, aber für mich ist es so, dass ich dann auch analog unterwegs bin. Ich bin auch jemand, die gerne eher ein Buch in der Hand hält und haptisch das liest. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, weil ich ein visueller Mensch bin und deshalb ist es mir wichtig, meine Gedanken direkt aufschreiben zu können oder wenn ich ein Gespräch führe, mir direkt die Notizen zu machen in einem Notizbuch, weil ich dann irgendwann mal mir diese Notizen wieder hervornehme und gucke, welche Ideen haben sich daraus ergeben, welche Zusammenhänge. Und das ist für mich insofern eine Bereicherung, weil ich immer wieder merke, dass ich mir dadurch halt eine Klarheit schaffe, eine Struktur schaffe und nach Gesprächen ich nochmal die Gespräche reflektiere anhand der Notizen und neue Erkenntnisse festhalte oder weitere Fragen notiere, die sich dann aus dem Austausch ergeben. Und so entwickle ich so meine Gedanken, sortiere meine Gedanken und so entstehen auch verschiedene Perspektiven für mich. Und deshalb steht für mich halt mein Notizbuch wirklich für Reflexion, um das mal kurz auf den Punkt zu bringen. Weil gerade als Führungskraft muss man ja immer wieder reflektieren. Und gute Führung braucht ja auch diese Momente des Nachdenkens. Sie braucht auch die Bereitschaft des Zuhörens. Und für mich hat aktives Zuhören auch mit Notizen machen, mit Schreiben und natürlich auch dann diese unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, einzunehmen und damit man halt Entscheidungen wirklich bewusst abwägen kann und dann erst trifft.
Ja, das verstehe ich. Das heißt, es ist so, ja, so eine Art, auch in dieser schnellen Zeit ein langsames Element hineinzufügen, bewusst, oder? Um zu reflektieren.
Unbedingt. Weil für mich ist das auch wichtig, wir sind so schnell immer unterwegs, also durch diese ganze Schnelligkeit, durch diese Geschwindigkeit, ist das auch manchmal schwierig, eine Klarheit zu finden.
Ja.
Aber auch Klarheit über die eigenen Werte, die man dann in dem Augenblick für sich manchmal in dieser schnelllebigen Zeit verlieren kann. Aber auch Klarheit über die Ziele einer Organisation oder die Klarheit darüber, welche Entscheidungen wirklich langfristig sinnvoll sind. Und da mich dann wirklich mal zurückzunehmen, in meinem Notizbuch nochmal zu schauen, mir die Notizen durchzugehen, aber auch neue dazu zu schreiben, zu strukturieren, zu zeichnen, das ist, wie gesagt, ich bin ein visueller Mensch, ich brauche diese Klarheit dann natürlich, um zu sehen, okay, wo möchten wir uns hinentwickeln, was braucht es? Und auch mal sich dann halt aus dem Hektik des Alltags kurz rauszunehmen.
Ja. Und gibt es irgendwo einen meterhohen Stapel an bunten Notizbüchern oder ist das so ein Arbeitstool, das Sie dann wegwerfen?
Ja, wirklich. Nein, ich habe meine Notizbücher, die sind alle zu Hause. Natürlich lagere ich die jetzt nicht 10 Jahre oder 20 Jahre, aber so von meinen letzten Arbeiten der letzten 5 Jahre habe ich einige Notizbücher und irgendwann mal, wenn ich dann reinschaue, denke ich mir, ah nee, das ist nicht mehr interessant, das ist nicht mehr spannend, dann entsorge ich die auch, aber es ist schon spannend, dass ich die dann noch zu Hause habe und immer wieder reinschaue. Weil das halt für mich auch mit Lernbereitschaft zu tun hat, also Erkenntnisse festzuhalten und kontinuierlich weiterzuentwickeln und natürlich auch mit Authentizität. Ja. Weil wenn ich meinen eigenen Überzeugungen treu bleiben kann und werteorientiert handle, kann ich dann halt auch andere besser überzeugen und auch zu gucken, wie habe ich in dieser Sache vor 3 Jahren, was habe ich mir dazu notiert? Weil das ist auch für mich eine Art des Hinterfragens, des Reflektierens, wie ich mich da weiterentwickle. Auch, Werte sind ja kein starres Gebilde. Werte entwickeln sich ja auch, je nachdem, in welcher Lebensphase man ist, wo man tätig ist und so. Und das ist auch das Spannende mit meinen Notizbüchern, dass ich dann halt auch die eigene Entwicklung, aber auch die Entwicklung meiner Organisation immer wieder hinterfragen kann, nachfragen kann. Und ja, das finde ich ganz spannend. Also das ist aber so eine persönliche.
Ja, absolut. Was würden Sie sagen, ist die größte Veränderung, die Sie an sich selber wahrgenommen haben in den letzten 10 Jahren oder so? Vergleichen ich von vor 10 Jahren zu heute. Gibt es da irgendwas, was Ihnen noch hängen geblieben ist? Vielleicht aus den Notizen, wo Sie sagen, ui, das war ja damals ganz anders.
Eine sehr, sehr spannende Frage und die ich jetzt auch so mit einem Satz gar nicht beantworten kann, ehrlich gesagt, weil es halt gar nicht so ein prägender Moment gab oder eine prägende Situation oder wo ich sagen würde, das habe ich jetzt in den letzten 10 Jahren so oder so gemacht oder das ist die Erfahrung, die mich am stärksten geprägt hat, sondern eher, wenn ich so zurückblicke, waren es, glaube ich, vor allem die Situation, in dem ich selbst den Mut hatte, so meine Komfortzone zu verlassen und halt dann irgendwie Verantwortung in Veränderungsprozessen übernehmen musste und auch übernommen habe, dass mich das am meisten geprägt hat. Und natürlich war das auch herausfordernd. Also wer verlässt gerne seine Komfortzone? Aber ich merke so für mich, so herausfordernd das war und auch so kräftezerrend das war. Im Nachhinein waren es aber auch die Entscheidungen und auch die Wege, die ich gegangen bin, wo ich gesagt habe, Gott sei Dank habe ich das gemacht.
Sehr schön.
Weil für mich bedeutet halt Führung auch nicht nur eine Sicherheit zu haben und diesen sicheren Weg zu gehen, weil dadurch entsteht kein Wandel, finde ich, sondern auch wirklich mal sich auf Wege zu begeben, wo man sagt, okay, das ist zwar ein neues, das ist neu und, aber dabei halt auch wirklich zu schauen, diese Veränderung glaubwürdig und authentisch zu begleiten.
Absolut. Ich finde, das war jetzt ein sehr ermutigender Schlusssatz. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie zu Gast waren.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Rexa. Bis bald.
Noch bald. Das war die 72. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt, David Medos-Hertig. Postproduktion Alexander Mayer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission. Mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.